You Talk. Der Trendpodcast der Versicherungswirtschaft.
Zu einer neuen Folge von You Talk. Mein Name ist Ingolf Putzbach. Ich bin Geschäftsführer von UAV und ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zusammen mit Olli Lang. Hallo Olli.
Hallo Ingolf, freue mich auf die neue Folge, heute mit mehreren Gästen, das wird kompliziert.
Heute haben wir ganz viele Gäste und wir haben ein ganz spannendes Thema und das lautet War for Talents. Wie gelingt es der Versicherungsbranche, gute, junge Leute zu finden und dann idealerweise auch an sich zu binden? Fachkräftemangel, ja auch heiß diskutiert, generell in Deutschland ein Thema fast für alle Branchen, glaube ich, in der deutschen Wirtschaft. Und unsere Gäste, die möchte ich euch an dieser Stelle dann ganz kurz vorstellen. Wir haben zunächst einmal Professor Dr. Rolf Arnold. Er ist Professor für Personal- und Bildungswesen, Versicherungsvermittlung und Versicherungsbetriebslehre an der TH Köln. Hallo Rolf, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich ebenfalls. Vielen Dank.
Und unser zweiter Gast ist Sebastian Klapper, CEO und Founder von Finlex. Hallo Sebastian.
Hallo Ingolf, hallo in die Runde.
Und last but not least haben wir zu Besuch bei uns im U-Talk Markus Niederreiner, den CEO von Hiscox Deutschland.
Hallo.
Ich habe hier mal so ein paar Fakten versucht zusammenzustellen, um die Situation zu beschreiben. Und zwar habe ich gefunden, dass 41% der sogenannten Generation Z, von der spricht man ja im Moment so viel, das sind praktisch die Leute, die so kurz vor und nach der Jahrtausendwende geboren wurden, 41% von denen haben keine Ahnung von Versicherungsprodukten. Einige von denen wissen noch nicht mal, was Versicherung eigentlich ist, angeblich. Und dazu passt vielleicht auch so ein bisschen die Beobachtung, dass die wenigsten Versicherer da aktiv sind, unterwegs sind, wo sich diese Generation tummelt, nämlich auf den sozialen Medien von TikTok über Snapchat bis Insta. Ganz andere interessante Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass deutlich weniger als in anderen Branchen Frauen Führungspositionen besetzen. Das deckt sich tatsächlich auch mit meinen Beobachtungen. Also die Quelle, die ich gefunden habe, spricht von 31%. Das halte ich sogar für stark übertrieben, aber wer weiß. Dann gibt es natürlich kaum jemand, auch der nach einer Ausbildungsstelle sucht, der jetzt sofort sagt, das muss Versicherungswirtschaft sein. Und es werden auch immer weniger junge Leute ausgebildet in der Assekuranz. Das waren vor 20 Jahren noch so 16.000. Heute sind wir unter 10.000 Auszubildende. Ja, insofern, das sind nur so ein paar Indizien dafür, dass es der Branche nicht ganz so gut geht. Das Image der Branche, das ist ja auch ganz bekannt, diese vom Deutschen Beamtenbund immer veröffentlichte Image-Studie über die verschiedenen Branchen. Also hat es die Versicherungswirtschaft tatsächlich geschafft, seit Jahren auf dem letzten Platz zu sein. Dieses Jahr ist es ein enges Rennen geworden, weil die Politiker komischerweise stark nachgelassen haben im Ansehen. Aber noch ist die Versicherungsbranche von hinten ganz vorne. Das sind so ein paar Themen, glaube ich, die diesen U-Talk auf jeden Fall rechtfertigen. Und vielleicht starten wir mal mit der ersten Frage, nachdem wir die Gäste schon vorgestellt haben, Markus. Vielleicht sagst du einfach auch nochmal zwei Sätze zu Hiscox und inwieweit seid ihr als cooler Spezialversicherer überhaupt betroffen?
Was Hiscox als Spezialversicherer auszeichnet, ist sicher ein klarer Fokus und eine führende Expertise in den Kerngeschäftsfeldern, die wir bedienen. Wir haben teilweise sehr individuell entwickelte Deckungskonzepte und das erfordert ein Spezialwissen zu Produkten und Märkten unserer Kunden auf höchstem Niveau. Es geht vom Underwriting über Sales bis in die Operations und Claims. Zweiter wichtiger Punkt neben Expertise und Fokus ist sicherlich die Anpassungs- und Veränderungsfähigkeit. Zyklen und Veränderungsgeschwindigkeiten in Segmenten wie Cyber und D&O unterliegen naturgemäß einer ganz anderen Dynamik, als das in der Breite des klassischen Komposit- und Personenversicherungsgeschäftes der Fall ist. Das heißt, Kundenanforderungen, Risikolagen und damit eben auch die Anforderungen an Versicherungslösungen ändern sich in einer ganz anderen Geschwindigkeit. Heißt, wir müssen immer in Bewegung sein und uns organisatorisch so aufstellen, dass eine schnelle Reaktion auf veränderte Risikolagen und Marktentwicklungen immer gewährleistet ist. Dass wir in so einem anspruchsvollen Umfeld immer weiter dynamisch wachsen, basiert im Wesentlichen auf der Besonderheit, dass wir es geschafft haben, Stabilität und Finanzstärke eines börsennotierten Unternehmens zu verbinden mit der Dynamik und Veränderungsfähigkeit eines echten Wachstumsunternehmens. Basis dafür ist sicher unsere Kultur, die eine hohe Performance-Orientierung verbindet mit einem sehr langfristig orientierten partnerschaftlichen Wertesystem. Ja, und dazu gehören Unternehmergeist, oft auch Mut, aber immer Integrität. Ich glaube, dass eine Herausforderung in der Wahrnehmung der Branche darin liegt, dass der Versicherungsmarkt einer der wenigen verbliebenen Verkäufermärkte ist. Das wiederum liegt im Kern daran, dass die Absicherung von Risiken sehr schnell ein sehr komplexes Thema werden kann, das ohne professionelle Beratung nicht wirklich greifbar und damit absicherbar gemacht werden kann. Die Komplexität ist jetzt nicht gerade ein Startvorsprung gegenüber vielen Lifestyle-Branchen und insofern ein wenig schade, weil dadurch die enorme Vielfalt an anspruchsvollen und spannenden Jobprofilen zu weit in den Hintergrund rückt.
Aber trotz aller Bemühungen, da könnte noch mehr gehen. Ihr sucht immer noch nach Talenten und ihr habt nicht genug Bewerber für die offenen Stellen, die ihr habt.
Das ist in der Tat, wo wir nicht abweichen von der Gesamtbranche, in der Tat. Mhm. Ja.
Sebastian, ihr steht ja so ein bisschen am Rande der Branche oder so. Ihr seid so ein bisschen die Schnittmenge aus Tech und Versicherung. Insurtech, eigentlich total cool. Tech, sollte man meinen, geht immer. Und trotzdem bist du jetzt hier bei uns als Gesprächspartner. Was ist deine Sorge, was sind deine Nöte rund um das Thema War for Talents?
Ja, es ist so, dass Insurtech aus dieser Kombination rauskommt, könnte man die These aufstellen, dass man sich leichter tut, Talente zu gewinnen. Tatsächlich auch in der Kommunikation mit unseren Partnern auf Versichererseite und Maklerseite könnte man das so bestätigen. Es ist aber nach wie vor trotzdem natürlich auch eine Herausforderung als Startup oder junges Unternehmen. Wir haben jetzt 130 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und Frankreich, nachhaltige Strukturen zu haben und eine nachhaltige Stärke, wie sie vielleicht große Versicherer und Makler haben. Trotz allem beschäftigen wir uns sehr stark mit dem Thema War of Talent. Einmal, weil es sehr stark unsere Kooperationspartner betrifft, nämlich Versicherer und Makler. Und es betrifft aber auch uns. Wir sind ähnlich wie Markus mit Discogs in einem Specialty-Bereich unterwegs. Unsere Plattform ist eine der ersten, die End-to-End funktioniert im Commercial-Bereich, fokussiert auf Spezialversicherungen und sowas wie Cyberversicherung, D&O etc. Und da ist es so, dass wir natürlich da viele junge Talente anlocken und die auch aufbauen können, wenn man aber auch, und das braucht man, auch als Insurtech ein paar erfahrene Kolleginnen und Kollegen sucht, ist dort einfach der Markt fast wie leer gefegt. Das liegt zum einen daran, dass in diesen Specialty Lines ja gar nicht ausgebildet wird, sondern aus der generellen Ausbildung raus kann man dann versuchen, sich zu spezialisieren später. Und dadurch, dass gerade auch sowas wie Cyber ziemlich en vogue ist, ziemlich nachgefragt ist, eine starke Wachstumsrate hat, gibt es einfach zu wenig Talente, also erfahrene Talente, für die Anforderungen, die der Markt im Moment stemmen muss. Und daher beschäftigen wir uns auch sehr stark mit dem Thema War of Talent.
Fragen wir doch mal jemanden, der sich mit Ausbildung und Weiterbildung im entferntesten und im näheren Sinne vielleicht auskennen sollte. Rolf, du bist ja auch tatsächlich schon sehr lange Begleiter der Branche, hast vielleicht auch ein Gespür dafür, ob das vielleicht schon immer so war mit dem Fachkräftemangel oder ob das ist, was sich jetzt erst tatsächlich in den letzten Jahren so auskristallisiert hat als Problem. Mhm. Und vielleicht auch gleich die Frage, macht ihr als Uni zu wenig? Irgendwie habt ihr auch vielleicht nicht genug Bewerber? Liegt das daran, dass auch zu wenig dann auf den Arbeitsmarkt kommen?
Ja, vielen Dank. Ich sehe, da habt ihr so zwei Blickrichtungen drauf. Die eine ist eine ganz allgemeine. Ich glaube, das, was du beschrieben hast, Ingolf, bezogen auf die Situation der Versicherungsbranche, das trifft aktuell in den letzten Jahren eigentlich ganz viele Bereiche. Selbst populäre Bereiche wie Automobilindustrie oder anderes, die sind da gar nicht so viel anders unterwegs. Ja, das ist das eine. Das zweite ist trotzdem, haben wir es in der Versicherungswirtschaft natürlich nochmal besonders schwer aufgrund des historisch geprägten Images. Und wir bei uns sind eigentlich schon lange in dem Thema insofern unterwegs, dass wir versuchen, immer auch Anpassungen vorzunehmen. Und ganz aktuell aus den letzten Jahren kann ich sagen, und das hat was mit unserem Thema zu tun, wir haben unsere Studiengänge über viele Jahre immer Versicherungswesen genannt. Und die haben wir vor ein paar Jahren sowohl Bachelor- als auch Masterstudiengänge umgestellt auf Risk and Insurance. Das ist jetzt nicht nur Makulatur, sondern ich glaube, da steckt eine Herausforderung auch für unsere Branche drin, deutlich zu machen, wir beschäftigen uns nicht nur mit der Versicherung von Risiken, sondern wir beschäftigen uns mit Risiken und mit dem Risikomanagement. Und das ist, glaube ich, auch für junge Menschen viel spannender, wenn man von vornherein diesen Blick aufnimmt. Und das haben wir auch in den Strukturen unserer Studiengänge so gemacht. Ganz aktuell kann ich dem Sebastian noch sagen, gerade laufen Vorlesungen über Cyberversicherung in einem berufsbegleitenden Studiengang für Juristen. Ja, also das Fachliche ist immer weiter drin, aber dieser Blickwinkel mehr auf Risiko einfach zu gucken, dann wird das viel spannender. Das ist meine Sicht darauf.
Olli, ist das vielleicht eine richtige Beobachtung, dass es ein bisschen auf die Verpackung ankommt, der eine oder andere verbindet tatsächlich vielleicht mit Versicherung immer noch so das Image des einen oder anderen Strukturvertriebs oder Versicherungsvermittlers in Tennissocken, den er kennt und weiß gar nicht, was in den Elfenbeintürmen der Versicherung so an spannenden Dingen gemacht wird.
Das ist sicher so, gilt aber vermutlich für ganz viele Branchen. Aber wir sind sicher in der Industrie, wir sind A, nicht sehr beliebt, das stimmt, und B, die meisten Leute interessieren sich gar nicht für uns. Ne? Also ich glaube, die interessieren sich gar nicht dafür, was ein Aktuar tut. Und deshalb, ich glaube, das war schon immer ein Thema. Du sagtest selber, wie lange wir schon dann den letzten Platz belegen in diesen berühmten, berüchtigten Umfragen. Das wird jetzt natürlich mit der allgemeinen Knappheit an Arbeitskräften vielleicht noch ein Ticken schlimmer. Aber wir hatten eigentlich schon immer das Problem, dass vermutlich die besten Brains-Kräfte eher zu populäreren Branchen und Arbeitgebern tendiert haben als zu uns. Wir haben es bisher, glaube ich, noch einigermaßen gelöst gekriegt. Jetzt scheint es schwieriger zu werden. Aber ich glaube, von der Nachfrageseite der Bewerber, da müssen wir ran, ist klar. Ich glaube aber, wir müssen eher an der Anbieterseite arbeiten. Da kommen wir später drauf.
Ich hatte diese Woche eine Handvoll Gespräche mit Versicherern und irgendwie kam das Thema immer auf Rückstände in der Bearbeitung. Also so ein klassisches Sachbearbeiterthema eigentlich. Und das ging so von, ja, wir so haben 8 Wochen bis 10 Wochen und einer hat sogar gesagt, und wir haben im Moment 13 Wochen Rückstand in der Schadenbearbeitung. Also das scheint tatsächlich ein branchenweites Phänomen zu sein im Moment, dass alle nicht mehr Herr ihrer Arbeitslast werden. Und das ist ja eigentlich doch eher ein Thema, wo ich sagen muss, ja gut, das sind qualifizierte Sachbearbeiter, die müssen sicherlich fachlich einiges drauf haben. Auf der anderen Seite sollte man meinen, dass da vielleicht auch mit einer anderen Arbeitsorganisation und Technologie einiges möglich wäre. Vielleicht deshalb mal die Frage hier an den Techniker oder uns Sebastian. Sind das so Themen, wo ChatGPT und Konsorten uns in Zukunft die Arbeit abnimmt?
Also bis die uns die Arbeit abnehmen, ist noch viel zu tun. Und Arbeit abnehmen, finde ich immer, hat so eine negative Konnektivität. Das ist es ja gar nicht, weil wir haben so einen großen Bedarf, Sachen viel effizienter abzuwickeln, gerade wenn man auf Gewerbeversicherungen beispielsweise schaut. Das ist der Painpoint aller Versicherer und auch Makler, wirklich effizient sich um kleinere Gewerbekunden kümmern zu können. Warum? Weil die Talente fehlen im großvolumigen Geschäft. Da ist dann auch entsprechend, wie gesagt, Volumen und Prämie dahinter. Dann kann man sich das leisten, da auch händisch dran zu gehen. Was fehlt eben an der technischen Infrastruktur und auch teilweise dann an den zugehörigen Prozessen. Das bringt uns dann aber zu dem Thema, also warum gibt es in SureTech, warum ist der Begriff entstanden? Das ist ja sozusagen aus der Bedarfssituation heraus. Und da hoffe ich, dass wir jetzt auch mit diesem Gespräch heute einfach auch mal darauf aufmerksam machen, mehr und mehr an die Unis und auch an diese Sachen zu denken, dass man das als Chance erkennt und nicht immer nur sozusagen auf das Problem schaut. Das müssen wir natürlich tun, um die Chance wirklich auch zu greifen. Aber die Chancen in diesem Markt sind groß, der Markt ist riesig. Und wenn man eben mit den richtigen Leuten zusammenkommt und dann auch gute Werkzeuge, eben die Technik dazu baut, dann ist da super viel möglich. Und das sollte hoffentlich auch viele junge Talente anziehen in unsere Branche, was der gesamten Branche letztendlich zugutekommt. Und ich hoffe, dass wir da heute einen kleinen Beitrag zu leisten können. Noch ein Wort vielleicht zu ChatGPT. Also es ist ja immer so, dass neue Technologien, auch angefangen von dem Thema Industrialisierung damals, auch nachweislich nicht dazu geführt hat, dass wir die Leute nicht mehr gebraucht haben. Die Jobs haben sich verändert. Und so glaube ich auch, dass das Gleiche gerade passiert mit der enormen technischen Entwicklungsstufe, die wir erleben durch Large Language Models und Generative AI. Dass wir viel schneller dahin kommen, eben so Themen, wie ich eben angesprochen hatte, effizienter zu gestalten mithilfe von Technologie und die zurzeit wenigen Talente, die wir im Markt haben, dann sich um das größere Geschäft oder mehr halt eben mit Denkmustern auseinandersetzen können, sodass wir ein bisschen Zeit haben, diese neuen Talente auch wieder mit in den Markt zu nehmen. Und das kann auch wieder eine Chance sein, so neue Technologien, wenn wir es als Versicherungsbranche allgemein begreifen, das auch für uns zu nutzen. Nicht nur, dass es irgendwelche hippen AI-Technologiebuden gibt, sondern dass wir auch anfangen damit in einem ja, sicheren Umfeld, aber trotzdem damit anfangen, eben das zu testen und damit neue Strukturen, neue Prozesse zu schaffen. Und das kann auch wieder eine gewisse Attraktivität für Talente entwickeln.
Markus, wie ist das bei euch? Ihr sucht wahrscheinlich auch den Sachbearbeiter, der eher die einfacheren, repetitiven Aufgaben macht, aber ihr sucht auch die Spezialisten oder sind das vor allen Dingen auch die Spezialisten und die Leute, die eben die Fachlichkeit haben, die ihr händeringend sucht an allen möglichen Ecken und Enden.
Absolut, vielleicht noch den Bogen zur Technologie zu schlagen. Ich glaube auch, dass Technologie nicht den grundsätzlichen Mangel an Fachkräften kompensieren wird. Sie würden maximal verschieben, ja, und verschieben in Bezug auf Profile, die dann benötigt werden. Und ich meine, Technologie hilft uns ja jetzt schon bereits, bessere und schnellere Services auch hinzubekommen durch Automatisierung, ja. Und ich glaube schon auch sehr wohl, dass generative KI durch einen Zugriff und Aufbereitung von Informationen, die einfach weit über einen persönlichen und individuellen Erfahrungswert hinausgehen, in Zukunft sicher nochmal einen Schub aufbauen werden. Aber ich glaube vor allem helfen werden an der persönlichen Schnittstelle. Einfach die Risikoanalyse, schnellere Entscheidungen im Underwriting oder auch in der Leistungsregulierung tatsächlich auch hinzubekommen. Und das heißt, dass neue Technologien sicherlich Ressourcen sparen, auf der anderen Seite allerdings auch neue zusätzliche Ressourcen erfordern werden in der Entwicklung und Nutzung dieser Technologien. Und ja, von dem Mangel an Fachkräften, ich finde es ja extrem spannend. Ja, der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern wird, wenn man Studien glauben darf, als noch größeres Risiko bei Versicherungsunternehmen eingestuft als potenzielle Großschadenereignisse. Und das spricht ja schon mal eine ganz eigene Sprache. Wir sehen auch den größten Mangel sicherlich in den ganz versicherungsspezifischen Disziplinen, wie im Underwriting. Ja. Weiterhin sehen wir natürlich insbesondere bei den ganzen Data- und Technologieexperten einen Wettbewerb auch mit anderen Branchen. Und im Vertrieb sehen wir aktuell einen ziemlich harten Abwerbemarkt, ja, weil zum Teil einfach zu wenig neue Talente aufgebaut werden. Und wenn dann alle im ohnehin viel zu kleinen Teich fischen, wird uns das als Branche auf sich nicht helfen.
Mhm. Darf ich dazu eine Frage stellen direkt? Markus, glaubst du, dass das ist ja in der Tat so, dass es inflationär gerade so dadurch der Preis getrieben wird für eben Arbeitnehmer. Glaubst du, dass das vielleicht auch wieder dazu beiträgt, dass es attraktiver wird? Oder ist das zu kurz gedacht?
Ich glaube, dass es fast zu kurz gedacht ist. Ja, ich glaube, das ist jetzt irgendwie aus einer gewissen Not raus, dass die Preise in die Höhe treibt. Ich halte es für eine gefährliche Entwicklung und eine Entwicklung, die ja nicht vermeiden wird, dass wieder stärker auch in das Thema Ausbildung und Aufbau von Experten und Gewinnung von jungen Menschen auch für die Branche notwendig bleibt und ist.
Wechseln wir mal ganz bisschen das Thema. Wir hatten eingangs hatte ich ein bisschen was erzählt über diese Gen Z. Das ist ja die Altersgruppe, die im Moment auch an die Unis drängt oder in die Ausbildungsbetriebe drängt. Rolf, du hast ja viele Erstsemester vermutlich kommen und gehen sehen. Ist diese Generation wirklich so viel anders als die vorherigen? Was ist deine Einschätzung dazu?
Also einmal kann ich sagen, dass wir weiterhin eine stabile Größe haben an jungen Menschen, die man durchaus dafür begeistern kann. Vielleicht da eben den Zusatz noch, unter anderem dadurch, dass wir eben so duale Modelle auch anbieten. Ja. Ja, die sind attraktiv und ich werbe ja auch immer bei den Unternehmen damit, dass sie sich früh beginnen, einfach mit Nachwuchsaufbau sozusagen zu beschäftigen. Sind die anders? Ich würde mal sagen, in den letzten 25 Jahren sind die Erstsemester immer anders geworden. Ja, sind immer neue Leute. Es gibt mal eine Bewegung nach oben, es gibt eine Bewegung nach unten. Es ist durchgängig erkennbar, dass, sag ich mal, die Corona-Zeit Spuren hinterlassen hat. Plakativ gesagt, die Abhängigkeit von Smartphone und so weiter, das wird selbst von guten Studierenden teilweise reflektiert auch. Aber das hat dazu geführt, dass die Konzentrationsfähigkeit ein Stückchen weiter nachlässt. Das ewige Klagen über die Mathe-Voraussetzungen, gut, das haben wir schon seit vielen, vielen Jahren. Da muss man eben mit umgehen. Wir haben bei uns zum Beispiel den Weg eingeschlagen, dass wir als Professoren in der Gesamtheit uns mit dem Thema Lernen mehr beschäftigen. Und das heißt, versuchen wir den jungen Leuten einfach zu helfen, ja, in dieser mehr digitalen Welt, in der sie leben, einfach an ihrem Lernstil auch zu arbeiten, damit sie einfach nicht, das überhaupt nicht reflektieren, dass sie, sagen wir so, zwar zuhören, aber gar nicht lernen, um es mal einfach zu sagen. Da brauchen die, glaube ich, Hilfe.
Mhm. Ja, ich habe ja hier noch drei Mitbewohner, die in die Generation fallen. Ja. Einiges von dem kann ich nachvollziehen. Ja. Jetzt ist es natürlich auch so, sagt man jedenfalls, dass die nicht nur vielleicht durch das Smartphone irgendwo ein bisschen andere Arbeitsweisen sich und Lernweisen sich angeeignet haben, sondern es heißt auch, die würden so klassische Hierarchien nicht mehr so gut finden, würden da eher Probleme haben, sich irgendwie auch einzuordnen, anzupassen. Und generell können die sich einfach nicht vorstellen, in so ein Arbeitsumfeld zu gehen, wo ich dann an einem grauen Schreibtisch, in einem grauen Büro sitze und möglicherweise auch nur so ein bisschen Tageslicht habe. Passt das auch zu deinen Erfahrungen oder erlebst du das so nicht? Weil ihr vielleicht auch von diesem ganzen Thema New Work, was ja in vielen Versicherungen inzwischen auch Einzug gehalten hat, da noch ein Stück weit weg seid als Uni?
Ja, wobei ich habe selber drei Kinder, die gerade alle in Berufseinstiegsphase sind, wo ich das genauso auch erlebe. Ja, ein anderes Verständnis von Arbeit kombinierbar mit Freizeit, Arbeiten. Ich sage immer gerne Holy Work, also Holiday und Work, solche Sachen alles. Ich glaube aber, dass es auch Versicherer gibt, die sich da verändern und beweglich sind. Also das sehe ich nicht so pessimistisch, die grauen Büros mit 10 Hierarchiestufen oder so. Ich nehme wahr, dass Versicherer sich auch verändern. Ja, also das würde ich nicht so einfach nur so stehen lassen. Das könnte ich jetzt Namen nennen, das wollen wir jetzt gar nicht. Das sind dann ja Konkurrenten hier in der Runde vielleicht. Aber ich sehe das nicht so steif. Ich bin ja sehr stark auch im Bildungsbereich verdrahtet. Ja, wir hatten einen Bildungskongress zum Thema Kommen, Gehen, Bleiben. Ja, wo es diese Thematik junge Leute erreichen und auch binden. Und da gibt es viele auch kreative Ansätze, das zu verändern. Das wird aber was dauern, weil wir natürlich in den Strukturen der Versicherungsunternehmen, sage ich mal, viele Jahrzehnte haben, wo man eben sehr klassisch aufgestellt war. Ja? Aber ich bin da zuversichtlich, dass sich das verändern wird. Das glaube ich sehr stark.
Wie ist es bei euch, Markus? Habt ihr das New Work irgendwie schon verinnerlicht? Ist bei euch alles agil, hierarchielos und bunt?
Ja, also ich glaube, junge Generation hat in der Tat nochmal andere Erwartungshaltung. Ja, klare Werte, Flexibilität, Ausrichtung auf ihre Bedürfnisse. Und ich sehe aber das Positive an der Entwicklung eben auch, ja, dass es eben genau diese Ausrichtung auf diese neu ranwachsende Generation einfach dazu geführt hat, dass eine massive Veränderung bei Arbeitgebern insgesamt stattgefunden hat. Ja, also moderne, flexible Arbeitsbedingungen und einen deutlich stärkeren Fokus auf Diversity, Mental Health. Es sind nur ein paar Elemente jetzt einfach auch, die mittlerweile aber integraler Bestandteil von den modernen Arbeitgeber geworden sind. Und ich würde sagen, auch die Arbeitswelt insgesamt deutlich verbessert haben, ja.
Olli, du bist ja als Berater und überhaupt in verschiedenen Rollen öfter mal auch in Hauptverwaltungen von Versicherern und hast ja über die Jahrzehnte da auch einiges erlebt wahrscheinlich. Hast du den Eindruck, dass alles da besser und anders geworden ist oder ist es eigentlich nur die Einrichtung, die Inneneinrichtung und die Farbwelt, die sich geändert hat?
Ja, das kommt, also hängt, glaube ich, vom einzelnen Anbieter ab. Ich bin bei Rolf, es gibt den einen oder anderen, der hat sich da, glaube ich, schon dramatischer verändert. Aber wir sehen natürlich auch einfach das Überpinseln von Altem mit neuen Farben. Das gibt's, glaube ich, alles. Das sehe ich aber auch in anderen Industrien. Ich bin ja so ein bisschen in anderen Industrien gerade auch unterwegs und das sehe ich da auch. Ne? Also da siehst du ja auch häufiger mal neue Farbe auf altem Zeug. Und auf der anderen Seite auch Unternehmen, die sich da wirklich schwerwiegend wandeln aus ihrer Sicht. Das unterscheiden wir uns als Industrie jetzt, glaube ich, nicht signifikant von anderen. Aber also wo ich dir recht gebe, immer wenn du sagst, also in grauen Büros über 10 Hierarchiestufen hinweg zu arbeiten, das solltest du in keiner Industrie müssen. Und zwar in keiner Generation, egal ob du jetzt Z, Y, X oder sonst was bist. Mhm. Keine Generation sollte in keiner Industrie in alten, grauen, tristen Büros über 10 Hierarchiestufen hinweg arbeiten.
Ja, bei dir, Sebastian, nehme ich an, wird das ja ohnehin gelebt irgendwo. Ihr seid ja ein modernes, junges Unternehmen. Wenn ihr Bewerber bekommt aus der Versicherungswirtschaft, wissen die das zu schätzen, was sie bei euch finden? Bewerben die sich auch deshalb oder kommen die zu euch, weil ihr eben anders aufgestellt seid als der klassische Versicherer?
Ja, wir merken schon zwei Themen. Also manchmal geht auch so ein bisschen das, was man sich wünscht und der Realität dann so ein bisschen, ist nicht ganz so immer der Match da. Ja? Manchmal wünscht man sich was und denkt dann, stellt dann fest, dass es vielleicht dann doch nicht das ist, was man vielleicht noch ein bisschen viel wenig Struktur für den Anfang. Ne? Vielleicht ist man dann, kommt man aus einer Welt, wo eben mehr Strukturen da waren und wünscht sich das vielleicht erstmal mehr Flexibilität zu haben, stellt dann aber fest, dass es doch gar nicht so auf einen passt. Was ich damit sagen will, ist, wir sind, also das klingt erstmal nach mehr Attraktivität. Man muss aber schon genauer hinschauen. Also was wir festgestellt haben, ist, das einfach wirklich klar zu machen den Bewerberinnen und Bewerbern, wie es hier läuft. Also wir haben dann viel auch mit irgendwie so Workshops versucht, den ganzen Tag denen mal einen besseren Einblick zu geben, um wirklich zu sehen, okay, ist das wirklich was für euch? Also gerade für Leute, die Experten, die wir gesucht haben, die halt eben lange bei großen Maklern oder großen Versicherern gearbeitet haben, um da eben nicht so einen Aha-Effekt zu bekommen, der sich vielleicht dann negativ auswirkt. Weil das hört sich erstmal toll an, aber für den einen oder anderen ist es vielleicht auch gar nichts und der wünscht sich dann wieder mehr Strukturen. Also insofern muss man, glaube ich, ist der Schlüssel, den wir gemerkt haben, ist viel Transparenz, mitreden, fair sozusagen und offen die Themen kundtun. Und dann finden sich da viele schon auch gut zurecht Und viele mögen das, dass es dann halt eben nicht für alles eine Richtlinie schon gibt. Und andere, wie gesagt, tun sich da vielleicht ein bisschen schwer, weil sie sich am Anfang halt, dann muss man auch die Ärmel hochkrempeln und machen, weil sonst wird nichts gemacht. Und da muss man sich ein bisschen zurechtfinden. Und je besser man das sozusagen vorne hinstellt und das transparent und klar bespricht, umso besser waren dann unsere Erfahrungen.
Uli und ich haben ja jetzt schon viele U-Talks gemacht und wir machen uns immer einen Spaß daraus, die Gäste zu fragen, wie sie denn in die Versicherungswirtschaft gekommen sind. Und die meisten sagen, ja, über Umwege. Ne? Es gibt ja kaum jemand, der da wirklich Überzeugungstäter ist. Irgendwie sind sie alle reingeraten. Aber unsere Erfahrung ist auch, wer einmal drin ist, findet auch nicht wieder raus. Jetzt weiß ich nicht, das kann sich natürlich auch ändern. Markus, du hast ja vorhin gesagt, ihr habt schon auch Fluktuationen, aber dann eher durch Abwerbung. Also das heißt, wenn jemand aus dem Hiscox-Vertrieb abgeworben wird, geht er wahrscheinlich ja nicht zu BMW, sondern bleibt in der Branche. Ist das so auch deine Erfahrung? Fluktuation ist vor allen Dingen dann auch ein Thema innerhalb der Branche?
Ja, absolut. Absolut. Es ist tatsächlich so. Aber ich glaube, dass das wiederum genau auch die Chance ist, ja, weil viele haben ihren unterschiedlichen Weg in die Branche gefunden und sind dann auch da geblieben. Und dafür gibt es ja auch Gründe, ja. Und ich glaube, über diese Geschichten und über diese Lebensläufe und auch Entwicklungswege einfach auch mehr zu sprechen, kann, glaube ich, auch nochmal helfen, das Bild und den Einblick in die Branche einfach auch nochmal ein Stück weit zu verbreitern.
Mhm. Sind wir ja auch alle Überzeugungstäter, was Versicherungen angeht. Und deshalb, lass uns doch mal so ein kleines Brainstorming machen und jeder nennt mal ein, zwei Gründe, warum Versicherungswirtschaft cool ist. Wolf, du darfst anfangen.
Ja, da greife ich vom Anfang nochmal auf, weil es sich mit Risiken beschäftigt und mit Risiken gibt es in allen Lebensbereichen. Es ist immer aktuell, man muss sich mit aktuellen Sachen auseinandersetzen. Also vielschichtiger geht es nicht. Ich komme ursprünglich mal aus dem Bankenbereich und im Nachhinein finde ich das viel langweiliger, ganz ehrlich gesagt. Ja, da ist wirklich in der Tiefe vom Kopf her was dran.
Olli? Also ich finde es immer wieder extrem motivierend, wenn ich sehe, wie wir Menschen in absoluten Notsituationen helfen können. Das betrifft leider viel zu wenige von uns. Und selbst die, die es betrifft, die sind ja häufig in Claims-Abteilungen, wie wir das so schön nennen, wissen es, glaube ich, häufig nicht zu schätzen, weil sie von uns darauf gepolt werden, potenzielles Fraud oder so zu vermeiden und eher so der Duktus wir gegen den Kunden herrscht. Ich finde es trotzdem, wenn du dir als Vorstand mal die Großschadenfälle durchliest und siehst, was wir da für Kunden machen, die sonst, ich weiß gar nicht, wo deren Leben sonst hingehen würde ohne uns, dann finde ich das persönlich total motivierend. Ist wahrscheinlich sehr schwer rüberzubringen, wird auch nicht viel darüber gesprochen, auch in der Industrie nicht, aber ist für mich absolut belohnend zu sehen, wie man einem Querschnittsgelähmten, den irgendeiner umgenietet hat mit dem Auto oder so, dann übrigens dann doch wieder auf die Beine hilft. Also ist für mich die größte Belohnung immer.
Mhm. Markus?
Ich sehe es auch so, dass das der Kern ist. Ja. Und wenn man immer so schön vom Purpose spricht, ja, finde ich genau eben diesen Purpose, ja, Risiken transferieren zu können und damit Sicherheit und Freiräume schaffen zu können, einfach auch wirklich einen sehr relevanten und auch gesellschaftlich relevanten Unternehmenszweck. Ich finde aber auf der anderen Seite auch noch, was oft ein bisschen untergeht, ist, dass die Versicherungsbranche ja auch ständigen Veränderungen unterworfen ist. Ja. Die Risikolagen verändern sich ständig, neue Technologien kommen ins Spiel, auch die regulatorischen Anforderungen ändern sich, die Kundenbedürfnisse ändern sich. Und diese ständigen Veränderungen erfordern natürlich auch Innovation und bieten immer wieder auch Chancen, Dinge neu zu definieren, neu zu entwickeln. Und das rückt manchmal etwas zu sehr in den Hintergrund.
Sebastian?
Für mich ist es ganz klar das Thema Chance und Möglichkeit, weil wir haben eine Riesenindustrie, die ganz, ganz viele tolle Sachen macht, wie wir gerade von Olli und von Markus und Rolf gehört haben. Und jetzt mit der Technologie stehen wir da noch relativ am Anfang. Das heißt, es gibt super viele Möglichkeiten und Chancen, hier einen Beitrag zu leisten. Und das ist ja auch dann wieder das Thema Purpose und wo man draufschaut, bei unserer Erfahrung gerade auch junge Menschen immer mehr umtreibt. Und insofern würde ich das vorne ranstellen, weil mit der Technologie, die sich ja auch rapide entwickelt, haben wir eine wahnsinnige Möglichkeit vor uns liegen, diese Branche auch mitzuprägen und weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, für mich der Treiber auch jeden Tag.
Warum stehst du jeden Morgen auf, Ingolf?
Ja, ich kann dem, was Sebastian eben gesagt hat, sehr viel abgewinnen. Ich finde auch die Möglichkeiten mit Tech, die Versicherungswirtschaft irgendwie noch besser zu machen und dem Kunden auch noch ein besseres Produkt zu bieten, die finde ich faszinierend. Aber ich erinnere mich auch gern an die Aussage eines unserer U-Talk-Gäste, das war noch gar nicht so lange her, der hat gesagt, es gibt eigentlich fast kein Produkt, was jeder hat. Ja, der hat gesagt, irgendwie der eine oder andere ist im Fitnessstudio. Ne? Es gibt auch Leute, die haben Auto und so weiter. Aber wenn man sich eine Gruppe von Menschen anguckt, kann man ziemlich sicher sein, dass jeder, fast jeder von denen, also jetzt Kinder vielleicht mal ausgeschlossen, eine Versicherung hat. Also praktisch ein Produkt, was jeder nutzt. Und das ist natürlich faszinierend. Mhm. Und wenn man sich dann wiederum überlegt, dass die Branche so ein schlechtes Image hat, dann weiß man eigentlich gar nicht, warum. Ne? Also wahrscheinlich müsste man wirklich mal untersuchen, diejenigen, die mal einen Schaden hatten, der gut reguliert wurde, die müssten ja unfassbar viel zufriedener sein als die, die eigentlich irgendwie nur Policeninhaber sind und immer fleißig ihre Beiträge bezahlen. Jetzt haben wir ein bisschen über die Branche geredet und haben gesagt, warum die eigentlich ganz spannend ist. Es gibt natürlich ganz viele Spieler in dieser Branche. Gerade Deutschland ist ja, einige sagen, überbesetzt. Ich weiß nicht, wie viele 100 Versicherer es nach wie vor gibt. Und die versuchen ja auch alles natürlich, um im Rahmen ihrer Möglichkeiten im Wettbewerb auch um Arbeitskräfte erfolgreich zu sein. Ich glaube, Markus, ihr managt das relativ gut. Man kann sich ja heutzutage mal diese Kununu-Scores angucken. Ihr seid da bei 4,2, 86% Weiterempfehlung, habe ich gerade noch mal recherchiert. Das heißt, man kann natürlich auch als Unternehmen einiges tun, um auf diesem Arbeitsmarkt, in diesem War for Talents besser aufgestellt zu sein als andere. Managt ihr das aktiv? Ich nehme an, ja. Hast du Tipps für andere, wie man sich da in eine gute Position bringen kann?
Ja, absolut. Also für das Thema Unternehmenskultur ist für uns eigentlich der entscheidende Faktor. Ja, wir haben als Unternehmen den absoluten Anspruch, attraktiver Arbeitgeber zu sein. Ja, und dazu gehören unsere Unternehmenswerte, die Verbindung von Expertise, Innovation und Wachstum, die Great Place to Work Auszeichnung, eine breite Palette von Benefits. Das sind hier nur ein paar Beispiele, mit der wir versuchen, eine positive Kultur und ein inspirierendes Arbeitsumfeld tatsächlich auch zu schaffen. Ein Arbeitsumfeld, in dem Teams einfach hier volles Potenzial entfalten können und sich auch langfristig mit dem Unternehmen identifizieren können. Uns ist auch bewusst, dass das ein hoher Anspruch ist, aber der ist notwendig, um nicht in den Glauben zu fallen, dass das ganze Thema Unternehmenskultur und attraktives Arbeitsumfeld ein Selbstläufer ist. Ja, das ist eine harte Arbeit, eine konstante harte Arbeit in und an der Organisation. Und ja, ich denke, da muss jedes Unternehmen einfach ein Stück weit auch bei sich selber anfangen und schauen, wie es genau diesen Rahmen schafft, weiterentwickeln kann und ja, wettbewerbsfähig machen kann.
Rolf, wie wichtig ist eigentlich Weiterbildung? Wie weit müssen die Unternehmen eigentlich mehr tun, um ihre Leute auch ständig weiter zu qualifizieren und ihnen auch damit die Perspektive zu bieten, vielleicht immer mal wieder einen anderen Job zu machen?
Also erstmal glaube ich, dass wir in der Versicherungswirtschaft eine sehr gute Weiterbildungskultur haben. Wir haben, ich bin ja sehr vernetzt auch mit den Verbandsgruppierungen. Und das ist eigentlich ein ganz großer Treiber. Ich erlebe die Unternehmen auch beim Bildungskongress immer wieder. Also es gibt, glaube ich, sehr wohl eine große Bereitschaft, in Richtung Bildung zu gehen. Im Vertrieb ist es sehr differenziert. Da würde ich mal sagen, gibt es die einen und es gibt die anderen. Da wünschte ich mir deutlich mehr. Wo ich so ein bisschen an den Anker setzen würde, ist eben, das Defizit sind die ganz jungen Leute. Und da würde ich mir noch mehr wünschen, dass man viel stärker noch einfach da investiert in Bildung, also duale Modelle oder auch Weiterbildungsangebote für die jungen Leute, um einfach auch sozusagen ganz früh diese jungen Menschen, und da sage ich ganz bewusst, für die Branche zu gewinnen. Du hast das Stichwort ja gerade schon mal gesagt. Beim Bildungskongress gab es eine kleine Gruppe, wir haben diskutiert, Weiterentwicklung, Ausbildung, Fachwirt und so weiter. Und da sagte eben eine Dame, ja, uns ist nur wichtig, dass die bei uns bleiben. Da habe ich gesagt, das ist viel zu eng. Ja, eine Sicht zu bekommen, für die Branche zu gewinnen und die Leute, dann kommen sie eben nach ein paar Jahren später nochmal wieder zurück zum Unternehmen. Ja, und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass man in der frühen Phase junge Menschen attraktive Angebote gibt. Beispielsweise Stichwort Bachelor-Master-Struktur, dass man sehr offen ist, auch wenn junge Menschen nach einem Bachelor und einem Master machen wollen, ja, dass man auch da, dass das im Grunde fördert, dass man die jungen Menschen dann nicht sagt, ja, entweder du bleibst jetzt hier ganz bei uns oder machst einen Master, der jetzt so ganz schlicht ist, den man eben so nebenbei machen kann, sondern da auch zu investieren, das glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Ja, und zweite Ergänzung würde ich auch noch so sagen, ich glaube, dass auch Bildung wahrnehmbar sehr wichtig ist. Das hat auch ein bisschen mit unserem Versicherungsmarkt zu tun. Du hast das gerade so gesagt, wir sind vielleicht übersetzt im Markt. Aber ich glaube, das ist auch was Positives. Wir haben viele Unternehmen auf dem Markt, die eine Relevanz haben. Das sind viele, ich sage immer gerne, so mittelständische Unternehmen. Und das ist für viele junge Menschen auch attraktiv, weil sie viel näher auch an dem Gesamtunternehmengeschehen dran sind. Und dafür müssen die eben gut qualifiziert werden. Und da haben wir ein paar Unternehmen, die machen das seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich auch.
Was wäre dein Tipp für Versicherer, Sebastian? Tech stärker betonen?
Ja, also es ist eine, aus meiner Sicht die heilige Dreifaltigkeit. Neben der, was wir gerade gehört haben, Unternehmenskultur, dass man halt eben die Informationen, dass man so das Gefühl hat, dass man mitgenommen wird und die Informationen gut bekommt, gut kommuniziert wird im Unternehmen und dass das Unternehmen auch sozusagen seine soziale Pflicht irgendwie in der Gesellschaft auch mit wahrnimmt. Dann das Thema Weiterentwicklung, Entwicklung im Allgemeinen der Leute. Die müssen das Gefühl haben, dass sie was lernen können, dass sie daran teilhaben können, an was Ganzen zu arbeiten, aber auch sich weiterentwickeln. Wenn man die zwei hat, ist das schon mal super. Und das andere ist, ich nenne es so ein bisschen der Hygienefaktor, weil Tech aus der Sicht unserer Kunden, also Makler und Versicherern, wird es immer so gesehen, okay, ich muss halt dem Kunden schneller liefern und so weiter. Es ist aber auch für die Mitarbeiter ein enorm wichtiger Punkt. Weil wenn du irgendwie 20 Systeme hast, die sind alle irgendwie noch auf MS-DOS, wo du nur mit Tab weiterkommst, dann, also ich übertreibe jetzt, ne, aber dann ist es auch ein Hygienefaktor, wo die sagen, ich muss da ganz viel pflegen und admin und das hält mich einfach davon ab, sozusagen das zu machen, was ich tun will. Und dann das überfordert die Leute. Das heißt, also da auch eine saubere interne ein Arbeitsmodell zu haben, ein Operationsmodell, ja, wir nennen es für uns Target Operating Model, da eine Technologie zu haben, die auch intern dazu führt, dass die Leute Spaß bei der Arbeit haben, ist nicht zu unterschätzen. Also es ist für die Kunden genauso wie auch für die Mitarbeiter. Und wenn man diese drei Sachen nach unserer Meinung gut darstellt, dann ist man super aufgestellt für die aktuelle Generation und für die Talente allgemein.
Viele Unternehmen machen ja auch schon viel und tatsächlich gibt es auch viele Brancheninitiativen. Es gibt natürlich auch viele, nach meinem Eindruck, viel mehr duale Ausbildungsmöglichkeiten, als das früher der Fall war. Es gibt die Bildungskongresse, die Rolf angesprochen hat. Aber wir sehen eben auch hin und wieder so Initiativen wie jetzt in Dortmund bei der DKM, Young DKM, wo plötzlich am zweiten Tag ganz viele junge Leute da waren. Schon lange etabliert ist sowas wie ein Jungmakler Award. Es gibt auch Kampagnen von Verbänden. Insgesamt scheint das aber alles noch nicht so richtig zu zünden. Olli, wenn wir jetzt alle zusammenlegen würden und ich mit einem fetten Beratungsbudget ausstatten würden, was sollten wir tun alle zusammen, damit wir den letzten Platz und vielleicht die Abstiegsränge endlich verlassen?
Darauf würde ich nicht wetten. Und einem alten weißen Mann wie mir ein Beratungsbudget für junge Leute zu geben, das ist, glaube ich, die dummste Idee. Also würde ich euch raten, spart euch, steckt in was anderes.
Okay. Vielleicht nochmal an euch persönlich die Frage, können wir auch ruhig alle mal beantworten. Ihr seid ja nun alle in rausgehobener Stellung in jeweils euren Betätigungsfeldern. Wie viel Prozent eurer Zeit wendet ihr auf so für Führungs- und Personalarbeit und auch Recruiting?
Markus. Ich meine, es lässt sich schwer, dafür gibt es keine eigenen Zeitfenster. Ja. Ich meine, das ist im Endeffekt Teil deines Jobs den ganzen Tag, ja, dir Gedanken zu machen, wie du im Endeffekt dein Team zusammenstellst, wie du im Endeffekt auch dir auch Richtung Zukunft Gedanken machst, ja, auch dieses Thema Strategic Workforce Planning. Was sind denn eigentlich die Profile, die wir Richtung Zukunft brauchen, ja? Wie können wir durch die aktuelle Veränderung so gehen, dass wir im Endeffekt schon mit dem Blick der zukünftigen Organisation in den Profilen, die wir dort brauchen, denken und arbeiten? Weil, ich meine, es ist immer so, du kannst nur ernten, was du heute siehst, ja, und deswegen ist so dieser Blick nach vorne auch aus der aktuellen Arbeit raus, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
Ist es eher mehr geworden oder stagniert das?
Ganz ehrlich, das ist immer ein elementarer und zentraler Teil der Rolle und Funktion auch schon gewesen und muss es bleiben.
Sebastian?
Also um auf deine Frage zu antworten, gefühlt immer zu wenig, aber ich finde, es ist der wichtigste Jobpart des CEOs. Neben der Strategie ist das Thema Führung einfach das Allerwichtigste, was sagen, du hast ja die Rolle als CEO ist ja, dass du sagen, oben die meisten Informationen haben solltest, um sozusagen das große Ganze zu sehen, die Richtung vorzugeben. Aber das ist halt eben insbesondere eben bei dem Führungsthema, das finde ich das A und O. Das heißt, wir sind in der Größe mit 130 Leuten, wo ich halt auch noch viel operativ sozusagen involviert bin. Aber wenn ich mir das aussuchen könnte, wäre es wahrscheinlich irgendwo zwischen 60% und 80%, die ich, da bin ich noch nicht ganz, aber ich arbeite dran. Das wäre so der ideale Vorstellung von mir.
Wie ist das? Machen die deutschen Versicherungs-CEOs genug eigentlich in der Hinsicht?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin ja kein CEO, sondern verbeamteter Institutsdirektor. kann ich gleich was zu sagen? Also das ist, komm mal, das ist, ich kenne Vorstandsvorsitzende von, ich jetzt auch ich ruhig mal ein paar Häuser wie DEVK oder die Zürich oder so, wo wir die Vorstände, die da, also entweder der CEO oder der Personalvorstand, das Thema sehr, sehr ernst nehmen. Seit vielen Jahren, ich kenne die teilweise auch persönlich. Und wenn ich jetzt so ein Haus wie in der Allianz nehme, was haben die, wie viele Vorstände haben die? 40, 50 oder sowas, ja? Also da ist das ja viel mehr zergliedert alles. Es hat, glaube ich, was mit Menschen auch zu tun. Jetzt will ich vielleicht einfach mal ein paar Sätze auch zur Hochschule sagen. Bei mir ist es so, wie gesagt, verbeamteter Institutsdirektor. Aber ich bin in meinem beruflichen Leben außerhalb der Hochschule für Personalrecruiting zuständig gewesen. Und das hat mich so damals begeistert auch, dass das bei mir ganz tief drin geblieben ist. Das würde ich auch sogar nicht nur beziehen auf Menschen, die wir selber akquirieren wollen. Das sind ja dann nur mehr wenige Professorenstellen, sondern auch, ich sage jetzt mal, unsere Kunden, also die Studierenden, ja, oder Unternehmen. Da habe ich eine Grundhaltung, die Leute davon zu überzeugen, dass das, was wir machen, gut ist und zugleich zu reflektieren, wenn die mir irgendwas spiegeln, dass wir auch was ändern. Also diese Haltung, also für mich ist Recruiting, ist nicht nur Leute von außen zu gewinnen, sondern auch wahrzunehmen, was muss man intern vielleicht umgestalten, verändern, damit die Leute auch wirklich kommen, die man gewinnen möchte. Insofern ist das bei mir, hat das einen ganz hohen Anteil.
Olli, wie ist dein Blick?
Also bin mal Sebastian, 60-80% ist Führung, Rest ist Strategie und ein paar wichtige Deals machen. Ansonsten machst du was falsch. Weil ansonsten machst du es selber, das kriegst du, das skaliert nicht. Und damit musst du führen. Also wer weniger als 60% für Führung aufwendet, hat den Job nicht verstanden.
Klare Worte. Ich glaube, das war ein ganz guter Weg jetzt durch die verschiedenen Themen, die die Branche einerseits tangiert, die Probleme, die die Branche hat. Wir haben ein paar Lösungsmöglichkeiten hier aufgezeigt. Vielen Dank an euch. Will jemand noch eine ganz konkrete Stellenanzeige loswerden hier an dieser Stelle? Alle lachen, die Liste ist so lang, es macht wohl keinen Sinn.
Das würde ausufern jetzt.
Ihr könnt sie als Excel-Liste in den LinkedIn unter den Podcast hängen.
In die Kommentarspalte gerne die Stellenanzeige.
Genau.
Prima, ja, dann war das hier der U-Talk zum Thema War for Talents. Wir freuen uns ganz besonders, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auf euer Feedback hierzu. Vielleicht habt ihr noch Aspekte, die wir in Zukunft näher beleuchten sollen. Dann machen wir zum War for Talents noch eine weitere Folge. Schreibt uns also und denkt daran, in 14 Tagen gibt es schon wieder einen neuen U-Talk. An dieser Stelle vielen Dank an Markus, Rolf, Sebastian, natürlich an Olli und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Tschüss. Ciao. Danke.
Ciao. Vielen Dank.